Einen wunderschönen und gesegneten guten Morgen. Ja, schön, dass wir so viel Grund zur Freude haben. Das werden wir heute in der Predigt auch noch vertiefen dürfen. Ja, heute wollen wir noch einmal in diesem Jahr, bevor die Taufe, Advent und Weihnachten kommt, uns mit dem Philipperbrief beschäftigen. Doch zuvor möchte ich gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, dass wir in dir geborgen sind. Wir danken dir, dass wir geliebt sind. Wir danken dir, dass wir hier nicht aus Zufall auf dieser Welt sind, sondern dass wir deine Schöpfung sind. Du hast wundervolle Gedanken über uns. Herr, du hast jeden im Blick und du schaust uns liebevoll an. Und du möchtest zu uns reden und uns beschenken. Und so möchte ich dich bitten, dass du mit deinem guten Heiligen Geist durch mich sprichst, Herr, dass das nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, Herr, und dass diese Worte unser Herzen berühren und verändern. Herr, ich danke dir, dass du ein gütiger und gnädiger Gott bist. Herr, alles sei zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir machen im Philipperbrief bei Philipper 4. Ja, wir fangen jetzt mit Kapitel 4 an und zwar machen wir weiter bei den Versen 1 bis 9. Philipper 4, die Verse 1 bis 9. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über allen Verstand hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ja, ich würde die heutige Predigt überschreiben mit Freude, Friede und geistlichem Wachstum. Leben in Christus Jesus. Auch hier wird ein weiteres Mal deutlich, wie sehr Paulus die Philipper am Herzen liegen. Sie sind seine geliebten Geschwister. Und er hat sich stets aufopferungsvoll um sie gekümmert, sie unterstützt, wie auch jetzt, wo er sie sicherlich nicht das erste Mal dazu aufruft, sich treu an den Herrn zu halten, sprich im engen Austausch mit dem Herrn Jesus zu sein und sich nach dem Wort des guten Hirten zu richten, ja, gehorsam zu sein. Ja, das ist ihm wichtig. Er weiß da seinen Dienst. Er weiß auch, dass er im Himmel dafür einmal auch mit einem Siegeskranz belohnt wird, für all seine Mühe. Ja, wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr sich Paulus um die Gemeinden gemüht hat. Wir haben nicht mal alle paulinischen Briefe in unserem Neuen Testament übermittelt. Das waren noch einige mehr, die er geschrieben hat. Aber die, die wir haben, die sind bezeugt als für uns allgemeingültig. Und ich finde es einfach faszinierend, ja, ich finde es schon herausfordernd, sich in eine Gemeinde zu investieren und reinzugeben. Und wir haben gestern und die ganze letzte Woche gesehen, wie viele Aktivitäten wir haben und wie viele unterschiedliche Menschen, ja, auch wie unterschiedliche Generationen hier zusammenkommen, ob das jetzt ja, zum Bibelgespräch ist oder gestern zur Kinderaktion oder heute sind wir alle zusammen, ganz gleich welchen Alters. Und trotzdem haben wir auch ganz viel Überschneidungspunkte. Wir begegnen uns auf ganz viele verschiedene, unterschiedliche Weise. Und da geht es manchen Leuten gut und manche erleben gerade Leid und Not oder waren gerade schwerer krank oder haben gerade eine schwierige Diagnose bekommen. Und ja, und darüber hinaus natürlich noch die Lehre in der Gemeinde, über die man wachen sollte. Und zu schauen, ja, folgt man dem Herrn Jesus Christus? Und ich denke mir so, wow, wie der Apostel Paulus sich da eingebracht hat und dass er noch mit so viel Geduld und mit so viel Liebe ja, die einzelnen Gemeinden, die oftmals viele hundert Kilometer von ihm entfernt waren, ja, wie er sie begleitet hat. Und es ist spannend, dass ihm ja, selbst Konflikte zwischen zwei Personen, ja, also jetzt hier in dem Fall zwischen zwei Frauen, namentlich genannt als Evodia und Syntyche, dass ihm das nicht verborgen ist, dass er das weiß. Und ja, er ruft sie auf, hier geistlich eines Sinnes zu sein, damit sie sich beide ganz auf das gemeinsame Ziel der Jesus-Nachfolge ausrichten können. Und ich würde sagen, so ein Aufruf ist heute auch noch ganz genauso aktuell. Es gibt immer wieder Missverständnisse, immer wieder kleinere Konflikte, auch zwischenmenschlicher Art. Und die sollte man wirklich bald klären. Und ich denke mal so, die geistlichen Konflikte, die lassen sich anhand des Wortes Gottes gut klären. Es gibt aber auch ja, unterschiedliche Einstellungen, vielleicht auch unterschiedliche politische Ausrichtungen. Die kriegen wir nicht alle zusammen. Also, ja, meistens wird da jetzt das Beispiel mit den Christen in den USA angeführt. Da gibt es dann sehr konservative und liberalere, die einer Partei angehören oder einer anderen, wo man sich praktisch an Parteien orientiert. Das ist aber nicht nur in den USA so. Das gibt es auch in Brasilien. Und ich habe auch den Eindruck, dass das in Deutschland auch immer mehr eine Rolle spielt. Ja? Und ja, wir sind also nicht davor gefeilt. Ich glaube, wir werden da tatsächlich immer mehr herausgefordert. Aber auch hier gilt es, uns die geistliche Einheit in Jesus Christus nicht rauben zu lassen. Miteinander zu reden, zueinander zu stehen und trotz gewisser Unterschieden Frieden untereinander zu wahren, um gemeinsam den Herrn nachfolgen zu können. Manchmal braucht es, wie auch hier bei den Philippern, geistlich reife Geschwister, die zu moderieren wissen, die Art Mediator sind und dabei helfen, obgleich man in manch wichtigen Fragen des alltäglichen Lebens nicht einer Meinung ist, einen Weg finden, zusammen dem Herrn zu dienen. Das ist möglich. Ja, das ist wirklich möglich und das muss immer möglich sein, wenn Jesus Christus und das Evangelium tatsächlich das gemeinsame Zentrum sind. Und alle bestrebt sind, sich fest ans Wort Gottes zu halten. Ja, wenn das Wort Gottes für einzelne Personen nicht der Maßstab ist, nicht der Kompass, dann wird es schon schwierig. Dann fehlt die gemeinsame Grundlage, auf der man sich stellen und auf der man sich finden kann. Aber wenn man dieses gemeinsame Fundament hat, auf dem man steht, dann dann ist so ein Zusammenfinden immer möglich. Und dann leben wir in Christus und in Einheit und mit seiner Hilfe auch im Frieden zueinander. Ja, wenn unser Leben von Jesus Christus bestimmt wird, dann haben wir sogar inmitten von schlimmsten Umständen auf Erden in ihm immer noch Grund zur großen Freude. Ich weiß nicht, ob ihr kürzlich auch vielleicht von Aktion verfolgte Christen oder Open Doors mitbekommen habt, zum Beispiel viele Christen in Nigeria verfolgt werden und da oft vertrieben werden, geschlagen werden, oftmals sogar mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlen. Und doch, wenn man sie hört, wie sie in ihrer Not reden und Zeugnis geben, da höre ich immer Hoffnung und irgendwie doch noch Freude im Herrn aus, wo man denkt, die äußeren Umstände geben gar nichts her, wofür man sich freuen kann. Ja? Die leben schon oft benachteiligt in bitterer Armut, klammern sich an ihren Herrn Jesus Christus und werden wirklich übel verfolgt. Aber sie haben eine Freude, das ist nicht zu leugnen, eine Freude im Herrn, eine ganz große Hoffnung und Gewissheit in ihm. Und ich finde, die sind bestes Zeugnis dafür, dass das möglich ist. Dass Gott diese Freude, diesen Frieden inmitten von Bedrängnis und inmitten von Leid schenken kann. Und ich denke, die Freude eines hingegebenen Christen, die sollte nicht von spontanen Gefühlen abhängen oder von den aktuellen Alltagserlebnissen. Ja, also wir kennen doch auch genug Geschwister, die seit vielen Jahren krank sind oder gar bettlägerig sind oder wirklich, wenn die immer nur von ihren äußeren Umständen ihre Freude abhängen und die hätten gar keinen Grund mehr zur Freude. Das ist nicht der richtige Weg. Nein, die unversiegbare Quelle der Freude ist für Christen, für uns, Jesus Christus selbst. Seine unbeschreiblich große Liebe und Gnade und das, was er aus größter Liebe am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, dass er für unsere Schuld und Sünde dort gestorben ist, weil er an dich und an mich gedacht hat, weil er an jeden Einzelnen von uns gedacht hat, weil er nicht wollte, dass einer von uns verloren geht. Ja, das ist sein Heilswerk, was so unendlich kostbar, so unendlich wertvoll ist. Und das, was Jesus uns hiermit schenkt, das können sie uns nicht rauben. Das kann uns niemand rauben. Auch die schlimmsten Zeiten der Bedrückung nicht, die wir hier in unseren Breitengraden wahrscheinlich noch nicht so erlebt haben. Aber es gut ist, dass wir von unseren Geschwistern manchmal nur ein paar tausend Kilometer entfernt lernen. Denn die können trotz dieser Verfolgung und Not sagen, die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Sie lässt uns jeden Tag neu aufstehen und den Tag neu in Dankbarkeit begehen. Also versteht mich nicht falsch. Wir brauchen uns nicht über Not, Leid und Bedrängnis zu freuen. Aber wir können und sind aufgerufen, uns im Frieden und im Wohlstand, aber auch in Not, Leid und Bedrängnis im und am Herrn zu freuen. Nicht an Not und Leid freuen, sondern am Herrn und im Herrn in der Not. Da können wir uns freuen drüber. Da hat jeder Grund zur Freude. Denn Jesus ist kein Gefährte nur für die sonnigen, unbeschwerten Augenblicke des Lebens. Nein, er begleitet, schützt und führt dich auch, wenn du inmitten durch einen Sturm gehst. Ja, einige gehen hier auch gerade, weiß ich auch, mitten durch einen Sturm oder sind gerade durch einen Sturm gegangen. Lieber Klaus, lieber Elke, freue mich so, euch hier zu sehen. Ja, ihr seid durch einen Sturm gegangen. Wie schön, dass es euch wieder möglich ist, am Gottesdienst teilzunehmen. Ja, manchmal schlägt ein Sturm gesundheitlich zu, manchmal mental, psychisch, manchmal im Glaubensleben. Immer dann, in allen schweren Zeiten bleibt Jesus treu an deiner Seite. Er ist der gute Hirte. Und Jesus Christus ist auch dein und mein Sieg. Denn er ist es, der die Welt samt Finsternis und Tod überwunden hat. Und mit ihm, ja auch nur mit ihm, kommst du ans Ziel. Und das Ziel ist nicht ganz oben hier auf der Karriereleiter zu stehen und irgendwie für einen Moment Ansehen und Ruhm zu haben, sondern das Ziel ist die Himmelspforte, ist die Herrlichkeit in Gottes direkter Gegenwart, unmittelbarer Gegenwart. Darauf dürfen wir uns freuen, auf die Ewigkeit. The best is yet to come. Das Beste kommt erst noch. Und das ist für uns so wenig greifbar manchmal, weil wir sehen das hier und jetzt so deutlich und das andere, ja, haben wir nicht vor Augen und höchstens vor den Glaubensaugen. Und das, die müssen wir schärfen. Das müssen wir öfter klar in den Blick nehmen, wofür wir leben und wohin wir leben. Und dass das Beste noch kommt. Aber auch schon hier in diesem Leben, wenn Jesus Christus die Kostbarkeit in deinem Leben ist, erlebst du tagtäglich, wie er und seine Liebe und Gnade dein Leben erfüllen. Also ich habe zum Beispiel eine ältere Dame vor Augen und da muss ich auch sagen, immer wieder hat mich überrascht, ja überwältigt, wie groß sie von ihrem Herrn gesprochen hat und wie dankbar sie war und wie gerührt und wie ermutigend, obgleich sie körperlich gesundheitlich so schlecht gegangen ist. Ich muss echt sagen, sie hat sich da durchgetragen gefühlt, ja, obwohl sie kaum mehr sehen konnte, obwohl sie fast nicht mehr gehen konnte. Und dann noch zu sagen, ja, der Herr ist mit mir, ich kann mit ihm gehen, mit dem Herrn kann ich über Mauern springen. Ich glaube, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, dann können wir mit solchen Dingen, ja, wie Bedrängnis, Leid und Not ganz anders umgehen. Dann werden wir von Gott beschenkt mit innerlichen Frieden und großer Geborgenheit. Und das lässt uns tatsächlich die Höhen und die Tiefen des Lebens viel besser, ja, wirklich auch vollends bewältigen. Weil wir da nicht auf uns selbst gestellt sind, sondern den Allmächtigen an unserer Seite haben. Wenn wir uns dagegen von Dingen dieser vergänglichen Welt wie Geld, Besitz und Wohlstand abhängig machen, stehen wir stets in der Gefahr, unsere kurzfristige Freude zu verlieren. Also da brauchst du nicht erst einen Börsensturz. Da kann es auch mal einen großen Brand geben oder irgendwas und auf einmal, was man ein Leben lang aufgebaut hat, ist ja dahin. Ist. Oder ja, was hat man davon, wenn man so alles hat wie dieser reiche Kornbauer, sogar Vorräte, gefühlt bis zum Lebensende, aber man hat nicht für die Ewigkeit vorgesorgt. Es ist alles Schall und Rauch. Und deshalb ist für uns Christen die Lebensfreude nicht irgendwie in irgendwas Vergänglichem gegründet. Auch wenn wir das Leben genießen dürfen, auch wenn wir uns freuen dürfen, ein leckeres Essen zu essen, einen schnellen Wagen zu fahren oder ja, in einem Garten uns am Barbecue zu erfreuen. Ja, also versteht mich nicht falsch, das ist keine Lebensfeindlichkeit, aber darin bauen wir nicht unsere Freude auf. Wir werden immer wieder beschenkt von Gott, aber das ist nicht der Grund unserer täglichen Freude oder das ist nicht der Grund, wo wir wissen, ja, deshalb lohnt es sich zu leben oder das ist das, woran wir unser Leben abhängig machen. Nein, die Lebensfreude von uns Christen ist in Jesus und ist in dem begründet, was er bereits für uns getan hat und noch tut. Bis in alle Ewigkeit. Deshalb haben wir jeden Tag aufs Neue Grund, uns zu freuen. Wie sieht es da bei dir aus? Freust du dich, wie es in Vers 4 heißt, immer wieder an Jesus und an dem, was er für dich getan hat, was er noch tun wird? Schaust du zurück und denkst, oh, mein lieber Jesus, ich danke dir so, dass du mich gesucht und gefunden hast, dass du deinen Rettungsarm zu mir ausgestreckt hast, dass ich nicht allein durch diese schwierige Welt laufen muss, sondern dass ich dich als meinen besten Freund immer bei mir habe. Manchmal sagt man, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Noch kürzer. Manchmal beten wir gar nicht und er ist uns ganz nah. Manchmal fällt uns schwer, Worte zu finden und Gott zu loben und zu preisen, und doch versteht er uns. Er ist der Herzenskenner. In Vers 5 werden die Philipper, wie auch wir, dazu aufgerufen, unseren Mitmenschen freundlich und zuvorkommend zu begegnen. Ja, wir sollen Streitigkeiten meiden und mild und verbindend, schlichtend als Christen in die Gesellschaft wirken. Das heißt nicht, dass man auch nicht, ja, ich sag mal, eintreten darf für richtige und wichtige Dinge. Versteht mich da nicht falsch. Das heißt nicht, dass man immer sagt, ja, ich gebe es dahin. Ich weiß zwar, dass das eigentlich nicht richtig, sogar falsch ist, und ich scheue jetzt die inhaltliche Auseinandersetzung. Das meint das nicht. Aber es meint, dass man nicht auf das eigene, auf das Selbst beharrt, dass man Menschen nicht hart und grob begegnet. Und das fällt uns auch immer wieder schwer. Ich weiß nicht, ob sich da jemand ausnehmen kann, aber manchmal werden wir emotional, manchmal werden wir an einer empfindlichen Stelle getroffen. Aber wir sind aufgerufen, einander freundlich zu begegnen, auch den Menschen um uns herum zuvorkommen zu begegnen, eher mild und schlichtend auf sie einzuwirken. Und da helfe uns Gott. Aber ich sage es, mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir das. Ja, da können wir uns sogar dadurch auszeichnen. Da können wir sogar dafür bekannt werden, dass wir mild und freundlich zuvorkommend auf unsere Mitmenschen eingehen. Ihnen zuhören, ihnen in Jesu Christi Liebe begegnen. Weil wir haben, anders als die Menschen, die Gott nicht kennen, nicht den Drang, uns selbst zu behaupten oder selbst groß rauszukommen oder sich mit Ellenbogen irgendwie durchzusetzen. Wir wissen, es geht gar nicht um uns. Es geht um unsere Mitmenschen. Es geht darum, ihnen in Nächstenliebe zu begegnen. Es geht darum, Jesus Christus groß zu machen und ja, sein Königreich unter uns zu feiern, zu entdecken und zu erleben, wie er ja, Raum nimmt, wie er Menschenherzen berührt und verändert und ja, sein Heilsplan in dieser Welt. Also ja, dass er uns Menschen nicht verloren gibt, sondern dass er ja, einen Rettungsplan hat, der nicht nur ein netter Plan ist, der vielleicht unter Umständen funktioniert, sondern der sicher ans Ziel kommt. Ja, da haben wir unsere Hoffnung. Darauf schauen wir. Das ist das, was uns bewegt. Ja, und Jesus Christus ist schon hier. Er ist schon am Wirken. Er ist uns nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag immer wieder ganz nah. Auch wenn wir noch auf seine Wiederkunft, oder wie du vorgelesen hast, Stefan, auf sein Comeback warten. Wenn Jesus unser Leben ist und wir im ständigen Austausch und im Gebet, in Danksagung mit ihm sind, ja, das heißt nicht immer, jetzt mache ich noch eine Gebetsstunde jetzt, oder eine Gebetsnacht oder 24 Stunden Prayer, ja, sondern immer wieder so im kurzen Austausch mit ein paar Sätzen mit Gott unterwegs sein. Es muss gar nicht irgendwie ganz fromm und mit anderen super Betern zusammen sein, sondern das kann unterwegs im Straßenverkehr sein, das kann im Supermarkt sein, wo ich dann sehe, wow, was sind das für tolle Früchte, die Gott mir hier anvertraut, die ich genießen habe, und einfach ein kurzes Dankgebet. Ja, oder wir hören am Telefon von einer Schwester, die es nicht gut geht, und wir beten für sie. Wir treten vor Gott für sie ein. Oder ja, weil uns jemand in den Sinn kommt, an den wir lange nicht mehr dran gedacht haben. Vielleicht auch eine Person, die ja nicht mehr so im Glauben unterwegs ist. Und auch da bitten wir Gott, flehen wir und bestürmen ihn, dass er doch wieder einen Gnadenmoment schenkt, dass er weiter an seiner oder ihrer Herzenstür anklopft, damit ja Gnade ganz groß wird im Leben dieser Person. Ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach direkt im Kontakt zu sein mit Gott. Und das wünsche ich mir auch für mich immer mehr, dass das eigentlich noch viel häufiger in diesen ganz kleinen Momenten geschieht. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr auch immer mehr diese Sehnsucht habt, so im Austausch zu sein, zu sagen, ja, Gott, führe, leite mich, lass mich die Situation sehen und verstehen, wie du sie siehst. Und hilf mir, ja, immer wieder die Dinge vor dich zu bringen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann können wir das auch mit unseren Sorgen und Problemen machen. Wenn wir im ständigen Austausch sind, dann ist der Weg zu Gott nicht mehr weit. Dann teilen wir ihn auch mit, was uns beschwert, was wir vielleicht sonst nicht so schnell jemand anders anvertrauen. Und dann sagen wir all das Gott und wir befehlen es ihm an. Und wo gäbe es einen Ort als bei Gott selbst, dem Allmächtigen, wo es besser aufgehoben wäre? Also wenn wir wirklich glauben, dass Gott Gebete erhört und über Bitten und Verstehen tut, dann ist es das Beste, wenn wir ihm die Sorgen mit all den Problemen gleich abgeben. Und jetzt ist meine Frage an dich und auch an mich, wie leicht beziehungsweise wie schwer fällt dir das, dich darauf einzulassen? Wir haben manchmal dieses Missverständnis, dass wenn wir um Hilfe bitten, dass das ein Ausdruck von Schwäche ist. Aber ein Problem oder eine Herausforderung einzugestehen, die größer ist, als dass wir tragen können, und da den Allmächtigen um Hilfe zu bitten, das ist vielmehr ein Ausdruck von Reife. Und ja, wir dürfen uns auf Gottes Stärke verlassen. Wenn wir das nämlich nicht tun, ich meine, einer möge die Hand heben, der das noch nicht erlebt hat, wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir doch so leicht alles aus dem Blick, außer dieses Problem und die Sorgen und die Ängste, die immer größer werden und wie ein großes schwarzes Loch ja, uns versuchen zu verschlingen. Also das ist dann eine Sorge, eine Angst, die meistens noch viel größer wird, als das Problem eigentlich ist. Und ja, wir drehen uns dann nur drum. Wir machen es gar nicht besser. Ich würde nicht mal sagen, dass wir es verschlimmbessern. Wir in dem Moment, wo wir es aus eigener Kraft versuchen und es versuchen zu zersorgen, wird es nur noch größer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir all das unserem allmächtigen Herrn anbefehlen. Er weiß all das zu lösen. Was wir wirklich in unserer Lage brauchen, was wir benötigen, davon hat Gott reichlich. Er weiß, was zu welcher Zeit dran ist. Auch wenn wir manchmal denken, er ist schon etwas zu spät. Oder wir denken, er müsste anders handeln und reagieren. Aber Gott ist allwissend und er ist uns über alle Maßen liebend. Wir dürfen wissen, er kommt nicht zu spät. Er kommt auch bei dir nicht zu spät. Ganz gleich, wo du jetzt stehst und ganz gleich, ob das jemand weiß oder nicht. Gott weiß, er versteht und er kommt rechtzeitig. Und lass uns das glauben, lass uns daran vertrauen, lass uns darauf vertrauen. Weil manchmal tun wir Christen so, als ob Gott mit unseren Problemen nicht fertig werden würde. Und wir sagen ihm zwar unsere Nöte, tragen aber weiterhin alle unsere Sorgen mit uns herum. Ja, wir lassen sie nicht bei ihm. Zugegeben, es ist nicht einfach, die Sorgen loszulassen, geschweige denn, sie auf Gott zu werfen. Alles Menschliche und Natürliche in uns wehrt sich dagegen. Und doch will es Gott von uns, dass wir das lernen. Ja, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Dass wir das Steuer abgeben. Dass wir ihn ranlassen. Das sollten wir wirklich in allem tun. Es ist nichts zu groß oder zu klein für seine liebevolle Fürsorge. Wenn irgendetwas uns belastet, sind wir dazu aufgerufen, unser Herz durch Gebet zu erleichtern. Gott weiß doch um unsere Probleme, er weiß um unsere Schwierigkeiten, er weiß, was uns total herausfordert, aber er wünscht sich, dass wir es ja von uns aus zu ihm bringen, dass wir es ihm bringen und da loslassen. Uns tut Gebet gut. Uns erleichtert das. Das ist Aufarbeitung. Das ist wie Balsam für unsere Seele. Meine Frage ist, warum gönnen wir uns das so selten? Und ich denke, das betrifft jeden. Jeder kann sagen, ja, oftmals krampfe ich mich da selbst ab und welche Situation, da könnte ich es noch mehr dem Herrn anvertrauen. Ist doch schön, ist doch wunderbar, dass der allmächtige Gott mit uns im engen Austausch sein möchte. Mit uns kleinen, sterblichen Wesen. Es gibt über 8 Milliarden von uns aktuell und doch will er mit jedem von uns im Austausch sein. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Fürsorge? Das übersteigt unseren Verstand bei weitem. Ja, aber wenn wir das machen, wenn wir im ständigen Austausch mit ihm sind, wenn wir mit allem zu ihm kommen, alles mit ihm durchsprechen und ihm hinlegen, dann wird die Wirkung davon sein, dass der Friede Gottes unsere unruhigen und schwankenden Herzen und Gedanken beruhigen, ja bewahren wird. Wir werden uns dann nicht erschrecken oder auf falsche Wege locken lassen. Nein, obwohl wir mit Widrigkeiten und Gefahren konfrontiert sind, finden und haben wir Geborgenheit und innere Ruhe und Zufriedenheit in Jesus Christus. Ja, und das jetzt schon, nicht erst im Himmel, das jetzt schon in dieser zerstrittenen und verdorbenen Welt. Also, das ist zweierlei, was wir hier in Vers 7 finden. Das ist zum einen eine Verheißung, ein Versprechen und auch ein Segen. Oder sagen wir eine Segensverheißung. Wenn wir im Austausch mit ihm sind, wenn wir unser Leben mit ihm teilen, ihm alles hingeben, dann haben wir den Allmächtigen viel mehr vor Augen. Und dann, genau dann, kehrt diese große innere Ruhe, dieser Frieden ein, dann kann man selbst einer Krebsdiagnose, wie jetzt unser lieber Bruder Jürgen sie kurz hatte, kann man das mit inneren Frieden annehmen, im Gottvertrauen sagt, ich gehe da nicht alleine durch, ich gehe da mit Gott durch. Das ist sonst gar nicht möglich. Aber mit ihm ist es das. Ja, mit ihm und mit seinem Segen werden wir inmitten des Chaos und der Widrigkeiten dieser Welt vom Frieden Gottes getragen werden. Und zwar in Jesus Christus. Er, Jesus Christus selbst, ist unser Friede. In ihm finden wir auch zum Frieden. Die sich in Jesus geborgen wissen, bauen sich auch selbst angesichts anstehender Verfolgung oder finanzieller Notlage oder Probleme am Arbeitsplatz, nicht zu sorgen. Denn dieser Friede Gottes ist eine Wirklichkeit. Das ist nicht irgendwie frommes Geschwätz. Nein, das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Und Gott lässt kein einziges seiner Verheißungen, seiner Versprechen zu Boden fallen. Es ist eine Wirklichkeit. Auch wenn es eine Wirklichkeit ist, die tatsächlich all unseren Verstand übersteigt, überragt. Es ist dieser Friede, der das Herz und die Gedankenleben bewahrt. Ja, und es ist eine Furchtlosigkeit, die angesichts von Tragödien und schwierigen Umständen, wie wir sie gerade gehört haben, nur erstaunen lässt. Ja, das schenkt nur der Herr. Das ist nur mit ihm möglich. Und da können wir auch viele Beispiele in der Bibel finden. Ich will mal eins nennen, wenn wir hier schon beim vom Heiligen Geist inspirierten Apostel Paulus sind. Der Apostel Paulus ist nach Jerusalem zurückgekehrt, obwohl er ganz sicher wusste, auch durch Prophetien, dass er dort gewaltsam gefangen genommen wird. Er wusste, dass das sein Weg mit Gott war. Und er ist denen treu gegangen, mit einer inneren Ruhe und einem Frieden. Zum Teil hatten die Glaubensgeschwister darum rum nicht so viel Ruhe und Frieden, aber er hatte das. Und das hatte er auf der Reise nach Rom, auf dieser sehr schwierigen Schifffahrt, wo es auch dann auch einen Schiffsbruch gab. Das hat er auch im Gefängnis gehabt, selbst in seinen letzten Tagen und Stunden. Das ist dieser Friede, den der Herr schenkt, den die Welt nicht geben kann, den die Welt nicht versteht. Zum Abschluss Vers 9. Da heißt es nach der Elberfelder Übersetzung: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wirklich ganz knapp. Wer Jünger sein will, muss bereit sein, fortwährend zu lernen und in der Nachfolge zu wachsen. Gott nimmt uns alle an, so wie wir sind, weist keinen und niemanden ab, in Liebe. Aber in Liebe lässt er uns auch nicht so, wie wir sind, sondern er verändert uns, er macht uns ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher. Und das Gute ist, das müssen wir nicht aus eigener Kraft und Anstrengung und Disziplin, da wird man nicht zum Ziel kommen. Disziplin ist hier und da hilfreich, aber entscheidend ist die Hilfe des Heiligen Geistes. Entscheidend ist, dass wir Gottes Wort leben und mit Gottes Hilfe befähigt werden, auch nach seinem Wort und Willen zu leben. Dabei hilfreich übrigens, wie es auch hier in Vers 9 heißt, sind Vorbilder, Glaubensvorbilder, wie zum Beispiel der Apostel Paulus oder jemand anders in der Gemeinde, in deinem Umfeld, wo du weißt, das ist ein reifer Christ, der geht ganz im Herzen mit Jesus, der folgt ihm nach. Und da kann man das eine oder das andere lernen. Also ob es Ausharren in Geduld heißt, ob es vielleicht eine Person ist, die großen Glauben hat, auch in Wunder und ja, vielleicht auch in Erweckung, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn es Leute sind, die ja, das Evangelium auf der Zunge haben, ja, und dem Missionsauftrag treu sind, wirklich die rettende Botschaft weitergeben möchten. Und du siehst das und sagst, ja, oh, das inspiriert mich da, von dem kann ich lernen. Er und sie sieht immer wieder Möglichkeiten, Gott groß zu machen, indem ja, sie von Jesus und was er für uns am Kreuz von Golgatha getan hat, ja, zu bezeugen, zu reden. Ich möchte uns da Mut machen. Wir sind Jünger. Also lasst uns lernen und wachsen. Dank Gottes Gnade. Mit ihm kommen wir ans Ziel. Amen.